Ich würde gerne vor der Botschaft mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass du uns heute durch dein Wort begegnen wirst, auch weiterhin. Ich danke dir für dein Wort, was du uns geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen vorbereitest, damit wir dein Wort aufnehmen. Amen. Ein Chinese erzählte, warum er Christ geworden sei. Ich war in einer tiefen Grube gefallen, aus der ich mich nicht mehr befreien konnte. Da kam Konfuzius vorbei und sprach: Mein Sohn, wenn du meiner Lehre gehorcht hättest, würdest du jetzt nicht in dieser Grube sitzen. Das weiß ich, schrie ich, aber das hilft mir nicht. Hol mich heraus und ich will dir folgen. Aber Konfuzius ging fort und ließ mich ohne Hoffnung zurück. Da schaute Buddha über den Rand. Er kreuzte die Arme und sagte: Mein Sohn, nur wenn du die Arme kreuzest und die Augen schließest und in Zustand völliger Ruhe und Unterwerfung kommst, wirst du einmal das Nirvana erreichen. Du musst dich gleichgültig verhalten und in allen äußeren Umständen. So wirst du Ruhe finden. Mit stürmischen Schritten kam Mohammed und beugte sich über den Grubenrand. Mann, mache nicht solchen Lärm. Gewiss bist du in einer elenden Lage, aber du brauchst nicht zu fürchten. Es ist Allahs Wille. Sprich das Bekenntnis aus: Allah ist groß und Mohammed ist sein Prophet. Sage dieses Bekenntnis, bis dich dein Mund für immer schließt. Hernach wirst du das Paradies doppelt genießen. Und Mohammed ging fort. Da hörte ich eine liebevolle Stimme: Mein Sohn. Jesus sah meine Not und kam mir sofort zu mir in die Grube hinab. Kein Vorwurf, keine Redensart. In seiner Liebe umfasste er mich und hob mich aus der Grube heraus. Dort nahm er meine schmutzige Kleider ab und gab mir neue Sachen. Dann stillte er meinen Hunger und meinen Durst und sprach: Folge mir nach. Ich werde dich von nun an leiten und dich von einem solchen Unglück bewahren. Darum wurde ich Christ und folge Jesus nach. Viele Menschen von uns kennen diese Grube, in der wir alle mal gesessen haben oder einigen vielleicht noch sitzen und auch auf falsche Hoffnung warten oder auf falsche Hilfe warten. Dieser Chinese hat etwas erlebt, was er beschreibt, was die Gnade Gottes ist. Er hat den geistlichen Segen von Gott empfangen und durfte das für sein Leben anwenden. Auch wir als Kinder Gottes haben den geistlichen Segen vollkommen empfangen und haben die Errettung von Gott empfangen. Und darum geht es heute, um den geistlichen Segen, den wir von Gott empfangen haben. Lasst uns dazu Epheser 1 aufschlagen. Wir werden den Text betrachten, Epheser 1 von 3 bis 14. Aber wir werden das immer abschnittweise vorgehen. Epheser 1, der Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Paulus lobt hier Christus für den geistlichen Segen, den er empfangen hat und den auch die Gemeinde in Ephesus empfangen hat. Er lobt nicht nur, sondern man könnte sagen, wenn er sagt gepriesen, dann betet er auch an. Er dankt Gott für den geistlichen Segen, den er empfangen hat und auch die Gemeinde in Ephesus. Wenn man Paulus so liest und sich in diesen Text hineinversetzt, spürt man wirklich, wie Paulus, wie das ihn berührt, wie das diese Freude ihn gepackt hat und wie er das einfach den Ephesern mitteilen möchte. Paulus ist sich bewusst, dass die Epheser schon den geistlichen Segen bekommen haben, aber er hält es trotzdem für erforderlich, nochmal ihnen dieses klar und deutlich zu machen. Und so beginnt er diesen Abschnitt mit einem Lobpreis. Er preist Gott, den Vater, für allen geistlichen Segen, den die Gläubigen und den er persönlich empfangen hat. Er preist ihn nicht für Geld, er preist ihn nicht für Gold, er preist ihn nicht für materielle Segnungen. Das ist nicht das, was Paulus hier so fasziniert, sondern er preist ihn für etwas Wunderbares, etwas, was nicht von dieser Welt ist, was wir uns nicht mit Geld kaufen können. Es ist etwas, was ihn so fasziniert, was selbst die armen Menschen, die sonst kein Brot haben oder die sonst gar nichts haben, die das empfangen können und die dann auch Gott preisen können. Er preist ihn für den geistlichen Segen, den die gläubig gewordenen an den dreieinigen Gott empfangen haben. Alle gläubig gewordenen haben diesen geistlichen Segen empfangen. In Christus Jesus haben wir diesen geistlichen Segen empfangen. Gott selbst ist der Geber der geistlichen Segnung und Paulus rühmt ihn dafür und so kommt der Lob wieder an Gott zurück. Also Gott gibt diesen Segen und der Segen führt dazu, dass Paulus ihn lobt. Der Vers 3, den wir eben gelesen haben, den stellt Paulus in gewissem Sinne als Einleitung vor den Text, den er danach anführt. Das sind im Urtext ist das ein ziemlich langer Satz, als Einsatz geschrieben. Wie gesagt, deshalb ist ja der Vers 3 so etwas als Überschrift zu werten und er leitet den nachfolgenden Text ein, wie der dreieinige Gott an dieser Segnung beteiligt ist. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Lasst uns dazu die Verse weiterlesen, die Verse 4 bis 6. Darin geht es, wie Gott Vater an diesem geistlichen Segen beteiligt ist. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Hier in diesem Text wird Gott Vater als der beschrieben, der von dem die Handlung ausgeht. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott Vater eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die seinen Willen umfasst, dass er Gemeinschaft haben wollte. Nicht nur einfach irgendeine Gemeinschaft. Er hat die Gläubigen, die an ihn gläubig geworden sind, zur Sohnschaft bestimmt. Er wollte mehr als eine Gemeinschaft. Er wollte eine Vater-Kind-Beziehung haben. Und das nicht ohne Grund. Der Grund und das Ziel ist, warum Gott Vater diesen Plan hatte, er wollte, dass wir ihn durch Jesus Christus ehren. Dass wir heilig und tadellos sind, unser Leben führen und dass wir in Liebe wandeln. Und dass dieses dazu führt, dass unser Glaubensleben, unser Lebenswandel dazu führt, dass sein Name geehrt wird, dass seine Gnade, die er uns erwiesen hat, verherrlicht wird. Das ist das, was Gott Vater wollte, dass die Gläubigen zur Sohnschaft bestimmt sind und dass sie ihn dadurch ehren. Also wir sehen, die Aktion geht von Gott aus, sie kommt nicht von den Menschen, sondern Gott ist der, der hier der Handelnde ist. Soweit ist das Ziel von Gott gewesen. Er wollte, dass wir heilig und tadellos vor ihm leben. In Matthäus 5, die Verse 13 und 14 werden wir aufgefordert oder wird gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und dann in Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Diese Worte fordern uns dazu auf, dass wir salzig sein sollen, dass wir Lichter sein sollen, da wo wir leben, weil wir Kinder Gottes sind. Weil wir von Gott erfüllt sind, sollen wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Und dann wird unser Leben ein Lob und ein Preis zu Gottes Ehre sein, weil wir durch unser Leben auf ihn hinzeigen. Unser Lebenswandel wird sich aufgrund der Gnade, die wir empfangen haben, von den anderen Menschen abheben. Unser Lebenswandel sollte sich auch abheben, weil wir durch unser Leben Gott ehren sollen. Die Frage ist, wie können wir Gott ehren? Wenn unser Leben frei von Schuld und frei von Beanstandung ist, dann ehren wir Gott. Das ist das Ziel, was Gott wollte, durch seine Gnade, die er uns erwiesen hat, dass wir ihn durch unser Leben ehren. Das ist der Plan, den Gott hatte, dadurch, dass er uns vorherbestimmt hat. Doch durch die Sünde, die durch Adam in diese Welt gekommen ist, ist es nicht möglich, dass wir heilig und tadellos leben in Liebe. Es ist nicht möglich, dass wir diesen Plan ausleben können. Es ist nicht möglich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. weil die Sünde uns von Gott getrennt hat. Damit steht dem guten Plan Gottes komplett die Sünde im Weg. Und die Sünde blockiert Gemeinschaft mit Gott. Es gibt viele Möglichkeiten, Schuld an die Seite zu stellen. Man kann Schuld leugnen. Das können wir Menschen ganz gut. Wir können einfach sagen, ich bin nicht schuld. Wir können die Schuld beschönigen. Ja, es war vielleicht nicht so gemeint oder so etwas. Oder wir können Schuld, die wir im Leben haben, verdrängen. Oder, was die Gesellschaft heute macht, wir verändern einfach die Werte. Dadurch verändern wir die Werte und haben einfach keine Schuld mehr. Aber bei Gott gibt es nur einen einzigen Weg, diese Schuld, die uns von seinem Plan trennt, aus dem Weg zu räumen. Und an dieser Stelle kommen wir zum zweiten Teil der geistlichen Segnung, die wir als Kinder Gottes empfangen haben, durch den Sohn Gottes. Der Sohn ist es, der die Beziehung erstmal möglich macht. Und das lesen wir in Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Erlösung durch sein Blut. Das heißt, dass wir durch sein Blut die Vergebung von Schuld und Sünde bekommen haben. Nicht indem wir die Werte angepasst haben, wie die Gesellschaft es gerne macht, sodass es einfach keine Schuld mehr ist, was wir getan haben. Nein, durch den Tod von Jesus Christus konnten wir erst die Erlösung bekommen. Und durch den Tod von Jesus Christus konnten wir zu dieser Sohnschaft, zu der uns der Vater bestimmt hat, kommen. Es ist wie, wenn ein Sklave oder ein Kriegsgefangener freigekauft wird. Er kann sich selbst nicht helfen, weil er ja in der Gefangenschaft ist. Er kann sich nicht selbst befreien, weil, wie gesagt, er sitzt ja in der Zelle. Und dann muss er auf Hilfe von außerhalb warten, von jemandem, der frei ist, dahin kommt und sagt, ich kaufe dich frei. Genauso ist es auch wir. Niemand von uns konnte sich selbst von seiner Schuld selbst befreien. Wir sind durch das Gesetz, was wir gelesen haben, Gesetz Gottes, dem Gericht und letzten Endes dem Tod ausgeliefert worden. Wir mussten auf Hilfe von außerhalb warten. Und genau diese Hilfe hat Gott uns durch Jesus Christus, dadurch, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, gegeben. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und das war die Hilfe für uns Menschen. Jesus hat unsere Schuld komplett mit seinem Blut bezahlt. Er hat uns mit seinem Blut freigekauft. Er hat uns erlöst. Nicht, weil wir so gut waren, nicht, weil wir besonders herausragende Leistung gebracht haben. Nein, nur aufgrund seiner großen Gnade ist dies geschehen. Seine Gnade, die wir persönlich als Gläubige, als Kinder Gottes empfangen durfte. In den nächsten Versen geht es dann darauf ein, in den nächsten Versen, in den 8 bis 10, was die Gnade jetzt in unserem Leben, was wir empfangen haben, in unserem Leben auswirkt. Lasst uns dazu 8 bis 10 lesen, die Verse. Die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Also es geht da um die Gnade. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch das, was auf Erden ist. In Christus haben wir durch diese Gnade, die wir empfangen haben, haben wir in Christus ein Geschenk der Weisheit bekommen. Die Weisheit, die es uns möglich macht, Dinge zu verstehen, die wir vorher nicht verstanden haben. Das Geheimnis, was uns offenbart worden ist, kann nicht von jedem verstanden werden. Es kann nur von dem verstanden werden, der gläubig geworden daran ist. Der die Gnade in seinem Leben erfahren hat. Der beginnt, dieses Geheimnis erst zu begreifen. Was verbirgt sich hinter dem Geheimnis der Erlösung denn? Was so schwer ist zu begreifen. Es ist das Geheimnis der Schuldfrage. Der die Gnade empfangen hat, beginnt erst einmal zu verstehen, dass er nicht länger für seine Schuld und seine Übertretungen für schuldig gehalten wird, weil Gott für seine Schuld Jesus geschickt hat und der durch sein Blut uns die Vergebung gegeben hat. Wir sind nicht mehr für die Schuld, die wir getan haben und für die Schuld, die wir noch zukünftig tun werden, schuldig. Das ist das Geheimnis, in dem wir wachsen sollen, in dem wir Weisheit bekommen haben, die Gott uns gegeben hat. Und umso mehr wir uns mit dieser Gnade, die Gott uns gegeben hat, befassen, umso mehr fangen wir an, dieses Geheimnis der Gnade zu verstehen. Kein Mensch, kein Wissenschaftler hätte sich diesen Plan ausdenken können. Wenn wir uns das Alte Testament durchlesen, da hätten ja, wenn wir sagen könnten, es könnte jemand drauf kommen, dann hätte ja jemand drauf kommen müssen an sich, dass dieses ein Weg der Erlösung ist. Aber keiner konnte sich diesen Plan im Ansatz auch nur denken, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf diese Welt kommen würde, um die Brücke von uns Menschen zum Vater zu bauen. Aber umso großartiger ist es doch, wenn sich das kein Mensch denken konnte, in dieser Erkenntnis, dass der Vater diese Entscheidung schon vor Grundlegung der Welt getroffen hat, dass nach seinem Willen wir Gemeinschaft durch Jesus Christus mit ihm haben sollen. Gott, der Vater, hatte den Plan und Gott, der Sohn, führt diesen Plan aus. Das ist ein Teil von dem Geheimnis, in dem wir wachsen sollen. Einen zweiten Teil hat Paulus hier angesprochen, das ist diese Zusammenführung in Jesus Christus. Es geht darum, dass alles auf dieser Welt, alles, was im Himmel ist, unter seinem Haupt zusammengefasst wird. Gott selbst ist der Architekt der Heilsgeschichte. Er bestimmt den gesamten Ablauf und so hat er auch bestimmt, was das Ziel der Heilsgeschichte ist. Und da gehört zu, dass er alles in Jesus Christus zusammenfassen möchte. Und es gehört dazu, was wir vorangesagt haben, dass aufgrund der Gnade wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Das heißt, dass niemand auf dieser Welt an Jesus dran vorbeikommt. Alles, was im Himmel ist und alles, was auf Erden ist, entweder sind wir erlöst durch sein Blut und werden dann Gemeinschaft mit ihm haben, oder wir sind nicht erlöst und alles andere, was auch nicht, also wie gesagt, wer Jesus nicht angenommen hat, wird ihm unterworfen werden. Die Erlösten werden mit ihm sein, alle anderen werden ihm zu Füßen gelegt werden. Das ist ein Teil dieser Erkenntnis, in der wir wachsen sollen. Die Erlösten dürfen sich aber in diesem Bezug darauf freuen, dass wir mit ihm sein werden in Ewigkeit. Es ist etwas Wunderbares, was Paulus so dazu bringt, dieses Geheimnis nochmal darzuschreiben, weil ihn das freut, dass er eines Tages mit Jesus sein wird. Er weiß, dass er in Ewigkeit mit ihm sein wird. Und das ist etwas, was ihn total fasziniert. Deswegen fängt er auch an in Vers 3, gepriesen sei der Gott. Wofür? Dafür, dass er in Ewigkeit bei ihm sein wird, dass er diese Gnade empfangen hat. Aber der geistliche Segen umfasst noch mehr. In den Versen 11 und 12 beschreibt Paulus ihn. In ihm, in welchem wir dir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In dem Ratschluss Gottes geht es noch weiter. Paulus weist die gläubig gewordenen darauf hin, egal ob es ein Jude ist oder ob es ein Heide ist, er weist sie auf ein Erbe hin, welches wir antreten werden. Er gibt den gläubig gewordenen für das Leben hier aber auch eine Aufgabe mit einem Ziel. Die Aufgabe und das Ziel ist, hier auf der Erde Gott zu dienen, mit dem Ziel zum Lob seiner Herrlichkeit. In Erwartung auf das Erbe, was uns noch aussteht, was wir bekommen werden im Himmel, sollen wir jetzt auf dieser Erde Gott dienen. Wie gestaltet sich der Dienst täglich, habe ich mich gefragt. Und da bin ich irgendwie auf den Vers aus Kolosser 3, Vers 17 gekommen. Da steht, und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, dass unsere Familie, unser Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft, unsere Gemeinde, unser Dienstfeld ist. Es gibt keinen Lebensbereich bei uns im Leben, was nicht Dienst ist. Mit unserem ganzen Dasein, mit unserem ganzen Leben dienen wir Gott. Und wir sollen Gott dienen im Hinblick auf das Erbe, was wir empfangen haben. Und Gott gibt uns täglich dafür die Kraft, damit wir zum Dienst zu gebrauchen sind, dass wir ihn dienen können. Für die Herausforderungen in der Familie, für die Herausforderungen im Beruf, die wir jeden Tag haben, in der Nachbarschaft oder auch in der Schule. Gott gibt uns durch den geistlichen Segen genügend Kraft, damit wir diesen täglichen Aufgaben, mit den täglichen Aufgaben umgehen können und darin bestehen können, dass wir ihm dadurch dienen können. Wir haben jetzt schon von Gott, dem Vater, gesprochen, der den Plan hatte uns dadurch vorherbestimmt hat. Wir haben von Gott, dem Sohn, gesprochen, der den Plan Gottes ausgeführt hat und durch den es erst möglich ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Jetzt kommt noch der Gott, Heiliger Geist. Es ist ja ein dreieiniger Gott. Welche Funktion hat Gott, Heiliger Geist in diesem ganzen Erlösungswerk, in dem Ratschluss Gottes? Wo findet sich der Heilige Geist ein? Und da werden wir in Vers 13 bis 14 aufgeklärt. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. In Vers 13 wird uns der Weg der Bekehrung nochmal beschrieben, den jeder Gläubige erlebt hat. Und wie Gott, Heiliger Geist, an diesem Prozess beteiligt ist. Zuerst haben wir, die wir gläubig geworden sind, das Wort der Wahrheit, das Wort der Errettung gehört. Und nachdem wir dem Wort erst Glauben geschenkt haben, es dieses Wort für uns, für unser Leben in Anspruch genommen haben, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Diese Versiegelung von dem Heiligen Geist ist also an eine Bedingung geknüpft, die vorangegangen ist. Paulus bindet diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist an den vorangegangenen Glauben von uns. Ohne den Glauben, der vorangehen muss, können wir den Heiligen Geist nicht empfangen. Nur aufgrund des Glaubens ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist möglich. Helge Stadelmann schreibt dazu: Der durch den Glauben Gerettete wird auf ein festes Fundament der Hoffnung gestellt, indem Gott ihn mit seinem Geist beschenkt, gibt er ihm die göttliche Garantie des ewiglichen Heils. Mit dem Empfangen von dem Heiligen Geist haben die Gläubigen eine Garantie empfangen, die ewigen Wert hat. Besonders wir Deutsche lieben Garantien. Egal, ob wir ein Elektrogerät kaufen oder sonst irgendetwas, wir sind immer froh, wenn wir eine Garantie bekommen. Es gibt uns ein Stück Sicherheit. Genauso ist es, wenn wir zum Beispiel ein Auto kaufen oder ein Möbelstück bestellen, dann möchte der Händler gerne von uns eine Anzahlung haben. Diese Anzahlung gibt ihm eine Sicherheit, dass wir das Produkt auch irgendwann mal abholen werden und auch den Rest bezahlen. Es ist eine Garantie. Eine Garantie gibt uns Sicherheit. Gott, der von Ewigkeit her ist, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, so wie wir, tritt durch den Heiligen Geist in unser vergängliches Leben ein und gibt uns eine Garantie. Er gibt uns durch den Heiligen Geist, indem er uns versiegelt hat mit ihm, eine Garantie, die Ewigkeitswert hat. Der Heilige Geist ist Gottes Garantie an uns, die Anzahlung, die wir schon für die Ewigkeit erhalten haben. Durch den Empfang von dem Heiligen Geist sind wir Menschen, wir Gläubigen, die gläubig geworden sind an Gott, schon frei vom Fluch der Sünde, frei vom Gesetz des Todes und dürfen uns auf die zweite Erlösung freuen. Was ist die zweite Erlösung? Die zweite Erlösung ist die Erlösung von dem sündigen Körper, in dem wir alle noch drinne stecken. Wir wissen es immer wieder, wir sind fähig, noch immer Sünde zu tun. Und von diesem sündigen Körper, wenn wir den abgelegt haben, ist die Erlösung erst vollkommen. Und bis zu diesem Tag der Vollendung, der Erlösung, sind wir mit diesem Heiligen Geist versiegelt. Wir haben die Anzahlung erhalten, dadurch, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Die Anzahlung, dass wir Gott uns auch in seine Herrlichkeit aufnehmen wird. Diese Erkenntnis sollte uns dazu führen, dass wir Gott anbeten. Das Thema fasst John Stott komplett ganz gut einmal zusammen. Das ganze Thema von dem Plan Gottes bis hin zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Er sagt, wie sind wir sein Volk geworden? Die Antwort ist nach dem Ratschluss seines Willens. Warum hat er uns zu seinem Volk gemacht? Die Antwort ist zum Lob seiner herrlichen Gnade. So kommt alles, was wir in Christus haben und sind, von Gott und kehrt wieder zu Gott zurück. Es beginnt in seinem Willen und endet in seiner Herrlichkeit. Das sind schöne Worte. Gott hat den kompletten Heilsplan geplant. Wir müssen nur noch daran glauben und seine Gnade für unser Leben in Anspruch nehmen. Heißt dieses Thema, wenn Gott uns dazu vorherbestimmt hat, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir ihm ehren sollen durch unser Leben, heißt es jetzt, dass wir nicht mehr hinausgehen müssen, um evangelisieren? Heißt es, dass wir jetzt leben können, wie wir wollen? Nein, ganz im Gegenteil. Nur aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, die er uns durch den geistlichen Segen gegeben hat, nur durch seinen barmherzigen Rettungswillen hat Evangelisation überhaupt Sinn und Hoffnung auf Erfolg. Das heißt, dass wir aufgrund der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes erst recht evangelisieren, das Evangelium weitersagen sollen. Und wir sollen umso mehr unser Leben entsprechend der Gnade Gottes leben. So wie Gott es sich in seinem Plan vorgestellt hat, dass wir heilig und tadellos sind in Liebe, damit er durch unser Wandel geehrt wird. Das ist das Ziel Gottes, wozu er uns vorherbestimmt hat. Durch den vollständig geplanten Ratschluss Gottes haben wir durch den Plan von Gott Vater, der Ausführung von Gott Sohn und der Versiegelung von Gott Heiliger Geist den geistlichen kompletten Segen empfangen. Wir haben mehr empfangen, als uns manchmal bewusst ist. Und das muss ich mir eingestehen, ich habe mehr empfangen, als ich mir oft bewusst bin. Und darum heißt es, dass wir dieses Bewusstsein von dem, was wir empfangen haben, ausprägen sollten. Der Chinese, der Christ geworden ist, was ich am Anfang erzählte oder vorgelesen habe, die Geschichte, wo Jesus ihn aus der Grube geholt hat, war begeistert von Jesus und von der großen Gnade, die er durch Jesus empfangen hat. Er wurde Christ und er folgte Jesus nach. Und was ganz wichtig ist, er hat gesagt, und darum diene ich ihm. Jesus nachfolgen heißt, Jesus zu ehren durch unser Leben. Jesus hoch anzuerkennen und ihn zu lieben, heißt es. Paulus folgte Jesus nach und im Bewusstsein von dem empfangenen Segen, den Paulus empfangen hat, diente Paulus sein ganzes Leben, seitdem er dieses Bewusstsein hatte, Gott, und er betet ihn durch sein Leben an. Ich möchte auch, dass wir uns Gedanken machen, wie jeder von uns, der den geistlichen Segen empfangen hat, Gott durch sein Leben ehren kann. Ich will es nicht weiter ausführen, ich will nur ein paar Stichpunkte sagen, wie Gott uns auffordert, in welchen Lebensbereichen wir ihn ehren sollen. Gott möchte, dass wir ihn ehren durch unseren Lebenswandel. Gott möchte, dass wir ihn ehren durch unseren Dienst und unsere Liebe. Gott möchte, dass unser Leben im Bewusstsein von dem geistlichen Segen, den wir empfangen haben, ein Lobpreis zu Gottes Ehre werden. Das ist das Ziel. Amen.